Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Herzlich willkommen zurück auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Ich bin Nico und hier bei mir im Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio in unserer kleinen schnuckeligen Hütte sitzt Florian Arnold. Hi.
Hi Nico.
Wie geht's dir? Ist dir warm?
Ja, jetzt heute zum ersten Mal wieder. Ihr habt ja auch schön eingeheizt hier.
Ja, wir geben uns Mühe. Das ist, also man kann seinen Atem nicht mehr sehen. Das ist gut. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir werden heute über was Herzerwärmendes reden. Bücher und Schreiben und Zeichnen. Du bist Schriftsteller, Zeichner, Verleger. Habe ich was vergessen?
Nee, das trifft es eigentlich im Wesentlichen. Das ist genau das, was ich gerade bin und immer sein wollte. Genau.
Was du immer sein wolltest, heißt, das ist schon eine Leidenschaft, die dich ganz lange begleitet?
Das ist tatsächlich eine Leidenschaft, die mich ganz lang begleitet. Ich glaube tatsächlich, dass auch meine Großmutter schuld ist. Die hat mir, als ich 8 Jahre alt war, eine Schreibmaschine, so eine richtige schöne alte Tastenschreibmaschine, die einen riesen Krach macht, wenn man drauf rumgeackert ist, geschenkt. Und ich habe damals so die ersten Sachen mir ausgedacht, die ich darauf getippt habe. Und das fand ich so toll, dass man etwas, was man sich völlig frei ausgedacht hat, aufs Papier bringen kann. Dann bin ich natürlich mit dem Papier zu meinen Eltern gerannt, guck mal, ne? Und die fanden das ganz toll und ja, irgendwas hat das ausgelöst. Und ich habe auch durchaus versucht, andere Jobs und Arbeiten zu machen, aber am Ende hat es mich immer wieder zurückgetrieben zur Literatur und zur Kunst und dann habe ich es auch studieren müssen und als Beruf machen, ja.
Was kam zuerst, das Schreiben oder das Zeichnen?
Oh Gott, böse Frage. Henne oder Ei? Ich glaube, es ging immer parallel, weil es eigentlich immer so war, wenn ich gezeichnet habe, dann lief irgendwie immer so ein Parallelfilm ab, wo ich dann auch irgendwie eine Geschichte zu den schrägen Figuren, die ich da gezeichnet habe, ablief. Ich habe ja wahrscheinlich wie viele einfach damit angefangen, dass ich meine Lieblingscomics nachgezeichnet habe. Dann ging es damit weiter. Ne? Dann hat man Lehrer karikiert und von dort aus dann so allmählich seine eigenen Sachen entwickelt und da lief aber immer eine Geschichte dazu ab, ja, und dann war es auch umgekehrt so, wenn ich was geschrieben habe, dann dachte ich mir auch, ja, da fällt mir jetzt sofort ein, wie ich diese Type, die da gerade in dieser Geschichte auftritt, wie die aussehen müsste und habe daneben eine Zeichnung gemacht und ich würde sagen, Henne und Ei parallel und immer gleichzeitig.
Was ist denn dann, wann würdest du sagen, ist es soweit gewesen, dass du sagen könntest, ja, ab da habe ich das Ganze zu einem Beruf gemacht, ab da ist es professionell gewesen.
Ich würde sagen, als ich das erste Mal keine Angst mehr hatte, das wirklich auszusprechen. Weil ne, eine Zeit lang ist es ja schon so, man verdient da echt wenig. Ne? Es sind wirklich also auch wirtschaftlich harte Zeiten. Vor allem, also ich kann mich schon erinnern, so direkt nach dem Studium, da brach ein paar Mal schon echt die schwere Krise aus, wo ich dachte, was machst du hier eigentlich? Und dann habe ich natürlich schon immer so ein bisschen rumgeeiert und andere Sachen dazu gemacht und dachte, ja, komm, schau mal, wie weit das geht. Aber ist tatsächlich der Knoten geplatzt, als ich irgendwann gesagt habe, nee, ich bin Schriftsteller. Das ist mein Beruf. Und ja, ab dem Moment ging es tatsächlich sehr viel einfacher. Und dann war es wahr.
Ich habe viel, worüber ich mit dir sprechen möchte, aber ich glaube, und das macht immer unsere Gäste, die bringen häufig Sachen mit. Und wenn man die dann anspricht, dann sind die schon mal beruhigt. Okay, habe ich das hinter mich. Deswegen würde ich das mal, du hast mir 2 Bücher, wenn ich das richtig sehe, mitgebracht. Stimmt das?
Ja, genau. Das sind 2 brandneue Sachen. Das eine ist ein Roman, der dieses Jahr erschienen ist. Der heißt Alles verneigt sich vor dem Wind. Ist bei einem wunderbaren kleinen Verlag im Brandenburgischen erschienen, Moloko Plus. Das ist ja einfach nur irgendwie der 6er im Lotto, wenn man bei so einem Verlag landet, weil der Ralf Friel, der Verleger, ist literaturbegeistert, kennt sich unglaublich gut aus und hat aber gleichzeitig auch noch ein Label für Indie-Musik, wo er also ganz besondere Sachen macht. Und ich habe diese Sachen ganz lange beobachtet gehabt und dachte mir, ja, in dem Verlag irgendwie selber auch mal einen Titel haben, das wäre so irgendwie, also danach kannst du dann in Sarg kippen und dann ist alles gut, ne? Dann brauchst du keinen Wunsch mehr haben. Und das ist dieses Jahr jetzt also wahr geworden. Das ist ein Roman, den ich irgendwie schon ganz lange vor mir hergeschoben habe. Und das Tolle bei Ralf ist, der schreibt immer so einen Satz Mails oder SMS. Und da kam dann von ihm irgendwie die SMS und nahm Motto, ja, wann legen wir los mit dem Buch? Und das finde ich toll. Ne? Das ist so die kürzeste Zusage aller Zeiten. Und dann haben wir es gemacht und dieses Jahr ist es erschienen. Glaube ich auch ganz, ganz aktuell, weil es geht um eine nicht so ferne Zukunft, in der Künstler Mangelware sind. Und weil Künstler so selten geworden sind, gibt es also eine staatliche Organisation oder besser gesagt eine internationale Organisation, die die Künstler einfängt, um sie dann in einem speziellen Archipel dann zu sammeln und dort ihre künstlerischen Schöpfungen abzugrasen. So, und dann dachte ich mir, ja, das ist irgendwie eine ganz gaggige Geschichte. Und meine drei Hauptfiguren sagen halt, ja, okay, wir sind zwar Künstler, also jedenfalls nehmen wir es an, ganz genau wissen wir es nicht, aber wir haben keine Lust, uns da einfangen zu lassen. Und diese drei Künstler gehen eben stiften, verweigern sich eben dieser Gefangennahme und diese Behörde jagt sie dann natürlich. Und ja, das stellen die aber halt einfach saublöd an und am Ende, so viel Teaser mache ich vielleicht noch, am Ende landen sie dann im Garten Eden, der aber auch völlig anders ist, als man den sich vorstellen würde. Also es ist so, ich würde sagen, wilde Fantastik mit ein paar realistischen Anteilen.
Hast du, ich meine, wenn man das kurz, mal kurz den Leuten, die hier im Studio sind, die können das auch sehen, das Cover ist unglaublich schön bereits schon. Und auch in vielen deiner Bücher sind sehr, sehr schöne Zeichnung. Du schreibst ja und zeichnest gleichzeitig. Vielleicht können wir, mich würde total interessieren, wie entsteht dann sowas? Kommt zuerst die Zeichnung oder der Text? Wie ist das, dieser Prozess?
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Also jedenfalls finde ich spannend. Es ist ja so, schon beim Schreiben, ne, dass man, also ich finde, Schreiben ist ein bisschen wie so ein Extremsport, ne? Wenn du sagst, so du willst den höchsten Berg besteigen oder du willst am tiefsten tauchen oder ne, und so ähnliches Schreiben ein bisschen auch, dass man sagt, so ich nehme mir was vor und dann versuche ich ein bisschen so push the boundaries, immer noch weiter und weiter und weiter zu kommen. Und immer wenn du denkst, so jetzt habe ich echt eine schräge Idee gehabt, dann versuchst du dich selber nochmal anzustacheln und zu sagen, hey, kriege ich das noch wilder, kriege ich das noch verrückter, noch skurriler, noch schöner. Und dann gibt es natürlich irgendwann mal so einen Moment, wo man dann auch so ein bisschen den Bogen überspannt hat, ja, wo man sich vielleicht auch ein bisschen verausgabt hat und dann mal so eine kleine Pause einlegen muss. Und dann ist es meistens so, dann kommt das Zeichnen. Das heißt, ich kann also sozusagen in dem Moment, wo das Schreiben nachlässt oder das nicht richtig weitergeht, dann bringe ich mich wieder in Schwung, indem ich dann einfach beim Zeichnen sozusagen weiter drüber nachdenke. Oder ich mache mal tatsächlich einen sehr, sehr langen Spaziergang irgendwo im Allgäu und dann komme ich da wieder in Tritt. Aber es ist tatsächlich so, also da mussten bisher alle Verlage, die von mir was gemacht haben, damit leben. Für mich gehören einfach Bilder zu den Texten dazu. Das können auch abstrakte Bilder sein. Also ich brauche das auch gar nicht, dass das dann immer Illustrationen sind, die genau das abbilden, was im Text ist. Das darf auch mal genau gegen den Text gehen. Aber ich finde es tatsächlich schön, einfach beim Lesen auch nochmal so ein visuelles Angebot zu haben, auch das von der Schrift her schön zu gestalten oder weil du gerade das Cover angesprochen hast. Das ist zum Beispiel eben wirklich dann entstanden aus einer Szene heraus, wo es eben um ein Meer geht, ein eingekerkertes Meer, das eben trotzdem wilde Wellen schlägt. Und dann dachte ich mir, okay, das möchte ich jetzt irgendwie so ein bisschen darstellen. Und so kam es dann zum Covermotiv. Ne? Also das geht schon immer so Hand in Hand wie Zahnrädchen.
Und wenn man so einen, wenn man so ein Werk schafft und den Text und diese Bilder beisteuert, gehst du da so ran oder ist es dein Eindruck, dass man damit der Geschichte, die man erzählen möchte, also ich habe so den Eindruck, das ist so ein bisschen, du möchtest deine Geschichten halt erzählen und das sind eben die zwei Mittel, die da sehr gut geeignet sind. Kann so eine Geschichte dadurch besondere Kraft entwickeln, verglichen, wenn sie nur in Bildern oder nur in Text erzählt würde?
Also für mich gewinnt es dadurch auf jeden Fall an Kraft und auch an Zugkraft, dass ich sozusagen auch dranbleibe, weil das muss man natürlich auch sagen, für jeden Text, der veröffentlicht ist, schmoren zu Hause natürlich auch noch Fassungen oder Alternativfassungen oder halt einfach mal komplette Manuskripte, wo man sagt, da fehlt irgendwas, das Ende, die Mitte oder irgendwo, wo ich nicht weitergekommen bin. Und ich merke tatsächlich, dass mir ganz oft, also entweder Musik oder was Visuelles, dann wieder wirklich in den Sattel zurückhilft. Und auch beim Schreiben mich bei der Sache hält. Also ich muss tatsächlich auch gestehen, ich schreibe immer mit Musik. Und da bin ich auch ein Allesfresser. Also da ist wirklich von Renaissance-Musik oder Frühklassik bis hin zu wirklich auch mal Elektro und Techno. Je nachdem, ne, in was für eine Stimmung ich auch gerade kommen möchte oder in welcher Stimmung ich mich vielleicht gerade befinde. Also ich glaube tatsächlich, eine der eine der interessantesten, ja, ich muss mich jetzt einfach hier outen, eine der für mich interessantesten Szenen, die ich jemals geschrieben habe, habe ich zum Beispiel zu einer Platte von den Chemical Brothers geschrieben. Ist jetzt nicht sonst so meine Hausmarke, ja, aber irgendwie habe ich die damals geschenkt bekommen, habe es mir angehört und irgendwie passierten dabei ganz, ganz skurrile Bilder und ja, dann folge dem Fluss.
Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu unserer Aufzählung von vorher noch einen Punkt hinzuzufügen. Du bist Schriftsteller, Zeichner und Verleger. Du bist auch, wenn auch nicht professionell, Sammler.
Ja, definitiv, ja.
Heißt das, beschreib doch mal, was das für Ausmaße annehmen kann. Ist es so, dass du, wenn dann da ein Stand ist und da sind Platten und du möchtest vorbeigehen, aber oh, das habe ich aber noch nicht.
Ja, passiert so. Ja, das passiert dauernd sowas und das ist also wirklich gefährlich. Also da können auch Menschen, die mit mir unterwegs waren, echt ein Lied davon singen. Ne? Also wenn man irgendwo unterwegs ist und eigentlich unter Zeitdruck ist und dann kommst du an einer besonderen Buchhandlung vorbei. Ja, also da haben schon Leute wirklich die Tränen in den Schuhen gehabt, weil sie gemerkt haben, so okay, der geht jetzt da rein und kommt auch nicht mehr raus. Ne? Dass sowas passiert. Oder jetzt neulich war eben dieser schöne Knotenpunktmarkt in der Halle, wo da war alles Mögliche da, also Vintage-Klamotten und Künstler und Designer und naja, und bei mir gleich nebenan war halt ein sehr, sehr cooler Plattenladen und der hatte da seine Schätze ausgebreitet und ja, ich sag's mal so, also ich habe an dem Tag, glaube ich, gut verkauft und ganz schön Kasse gemacht, aber da ist nicht viel übrig geblieben, weil ich dann nämlich hinterher rüber zum Plattenladen bin und dann das Ganze auf den Kopf hauen musste, weil der hatte halt wirklich noch ein paar Sachen, die mir gefehlt haben, ja, oder wo ich halt nur eine CD habe oder vielleicht nur eine blöde MP3 irgendwo auf der Festplatte rumschimmeln und ja, ich muss schon sagen, also Vinyl ist schon ein besonderer Zauber. Und ich habe Schwierigkeiten mit Menschen, die sagen irgendwie, ich gebe meine Plattensammlung weg oder MP3 tut's für mich auch. Klar, für mich zwischendurch auch mal, aber das hat schon was Zeremonielles, ne? Wenn du das Ding dann aus der Hülle nimmst, auf den Plattenteller legst, wenn dann dieses anfängliche Krsch, Krsch, Krsch kommt, ne? Und dann legt's los. Ach, das ist doch ein magischer Zauber. Klar.
Aber da ist das ganze Geld, was direkt wieder rausgehauen wurde, ist ja im Kreise der Kunstverliebten geblieben, sozusagen.
Es ist auf jeden Fall in einem Kreis des Guten geblieben und es bringt natürlich vielleicht wieder Kunst hervor, wenn ich mir dann eben diese Platten anhöre und dann vielleicht wieder auf neue Ideen komme, was ich machen könnte. Oder jetzt momentan zum Beispiel illustriere ich gerade einen Text von Franz Kafka, Der Bau, wo es also schon echt wild surreal um einen Menschen geht, der sich also einen Bau unter der Erde anlegt und dann eben darüber berichtet, wie er das anstellt und wie er eben weitergräbt und also es wird dann zu einem wirklich psychologischen Abbild eines Spaziergangs durch das eigene Unterbewusstsein und das ist ein echt vogelwilder Text und da brauche ich auch eine tatsächlich vogelwilde Mischung an Musik dazu und ja, da wird also schon die Plattennadel ordentlich durchgescheuert, bis das dann alles fertig ist.
Dass diese Illustration von Kafka, das ist dann wahrscheinlich im Rahmen von der Edition Hibana.
Genau, da habe ich schon angefangen mit Franz Kafka, mit einem Bericht für eine Akademie, wo ein Affe einer Akademie eben berichtet, wie er zum Menschen wurde. Also die haben den Affen halt eingefangen, dann in den Zoo gebracht und dann zum Menschen gemacht. Und ist ein hochgenialer Text, wo es eben wirklich darum geht, dass dieser Affe sagt so, liebe Leute, am Ende stelle ich fest, ich bin eigentlich moralisch höher stehend als ihr als komplette Menschheit. Also schon ganz schön böse. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich über das Illustrieren von Kafka wiederentdeckt habe für mich und einfach sagen muss, ich habe ihn, glaube ich, immer geliebt, aber das ist wirklich schon, ja, würde ich schon sagen, einer meiner Götter. Egal wann, immer wenn ich denke, so okay, die Literatur ist verloren oder es ist gerade schwierig oder so, dann lese ich einfach ab und zu, um den Kopf frisch zu machen, ein Stück von Kafka. Und das Tolle ist, was man bei ihm immer so ein bisschen übersieht oder was oft viel falsch verstanden wird, Kafka war nicht traurig oder depressiv oder so, sondern Kafka war unglaublich humorvoll und auch wirklich ein hochgenialer Satiriker, der es geschafft hat, teilweise echt krasse Themen auf eine sehr spezielle und eigentlich bis heute nicht kopierbare Art und Weise an den Leser, an die Leserin zu bringen. Das ist ja, einfach ganz, ganz große Literatur.
Ja, absolut, muss ich zustimmen. Was ich an Kafka liebe, ist, wie einfach und gleichzeitig irgendwie ausdrucksstark seine Sprache ist, weil ich vieles kennengelernt habe, wo die Sprache einfach ist und vieles, wo die Sprache, ich weiß nicht, fabuliert, wie bei Thomas Mann zum Beispiel, wo man dann sagt, okay, wow, aber dass quasi so kleine Worte so viel Kraft haben, das ist irgendwie schön. Ich glaube, verstehen, dass es einem Zuversicht wieder zurückgibt.
Ja, genau. Und deswegen natürlich dann eben auch das Sammeln, ne? Dass du dann, es gibt ja einfach dann tolle Buchhandlungen, also ich plädiere immer dafür, einfach für die Inhaber geführten Buchhandlungen, da einfach reinzugehen und einfach auch zu gucken, was haben die so im Angebot. Es gibt ganz, ganz viele großartige, unabhängige Verlage in Deutschland, die nicht nur jetzt übersehene oder vergessene Texte von deutschen Autorinnen und Autoren rausbringen, sondern wirklich Texte international. Ja, also es gibt zum Beispiel einen tollen jungen Verlag in Berlin, der sich jetzt nur mit spanischsprachiger Literatur befasst, oder es gibt eine Verlagsneugründung, ich glaube jetzt auch von diesem Jahr, wo es um afrikanische Literatur geht, und da findet man so viel tolles Zeug, ja, und ich liebe das wirklich, das ist genauso, wenn du in einen gut sortierten Plattenladen gehst, wenn du in einen gut sortierten Buchladen gehst, ja, da spazierst du durch Welten durch, da kannst du eine Weltreise unternehmen, ohne sozusagen jetzt wirklich mehrere Kilometer aus deiner Heimatstadt rausgehen zu müssen, also das ist einfach großartig.
Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, über deine dritte Eigenschaft zu sprechen. Als Schriftsteller und als Zeichner versucht man, seine Geschichte, die einem im Kopf herumschwirrt, irgendwie ein Stück weit in die Wirklichkeit zu bringen. Was macht ein Verleger?
Also ein Verleger macht im Prinzip alles, worum sich eine Autorin, ein Autor oder eben auch der Gestalter nicht kümmern sollte oder müsste, nämlich wie kommt jetzt einfach der Text oder auch die Illustration einfach dann am Ende in den Buchhandel und damit eben zu den Leserinnen und Lesern. Das heißt, als Verlag kümmere ich mich einfach darum zu schauen, das ist natürlich eine hochsubjektive Sache auch, es gibt zwei Modelle da, ne? Das eine ist, dass man sagt, so, ich gucke einfach nur auf die Verkaufszahlen, und dann müsste ich jetzt natürlich auch irgendwie Regionalkrimis vielleicht machen oder sowas. Oder man macht halt das, was ich jetzt sozusagen zum Geschäftsmodell meines Verlages gemacht habe, dass ich einfach sage, ich verlasse mich auf meinen Instinkt, also ich verlasse mich einfach auf das, was gefällt mir gut, und ich gehe dann davon aus, dass andere Leute das auch gut finden können oder mögen, und dann sucht man nach solchen Texten. Das heißt, ich lese ganz viel, ich kriege natürlich auch ganz viel angeboten. Ja, da kann man dann sagen, so wenn im Monat 30 Angebote reinkommen, dann ist vielleicht mal ein halbes Angebot dabei, über das man nachdenkt. Man ist ganz viel im Kontakt dann einfach auch mit Verlagskolleginnen und Kollegen, mit Archivaren, mit Bibliotheken, Spezialbibliotheken. Und manchmal hat man einfach Glück. Ich hatte jetzt zum Beispiel das große Glück, dass ein Übersetzer auf mich zukam, der einen vergessenen Autor des Expressionismus aus den Niederlanden mir angeschleppt hat. Und das ist ein wirklich steiler Text. Das ist so quasi ein bisschen dieses 24-Hours-Prinzip. Es werden 24 Stunden im Leben einer jungen Frau, einer jungen Verkäuferin, die sich einer anarchistischen Gruppe angeschlossen hat, dargestellt. Tagsüber ist sie Verkäuferin und abends ist sie dann unterwegs mit ihren Freunden aus der anarchistischen und kommunistischen Szene. Und das ist halt wirklich in so einer Schnitttechnik quasi geschrieben. Also eigentlich so, wie Musikvideos heute sind, also sehr rasant, mit unglaublich vielen Auszügen aus der Zeitgeschichte, aus zeitgenössischer Werbung und so weiter. Der schrieb mir und meinte, ja, ob ich Lust hätte, das zu verlegen. Und da machst du natürlich dann ein Häkchen in den Kalender und sagst, so, heute war ein besonderer Tag. Dann geht aber die eigentliche Arbeit los, ne, dass du dann überlegst, so, wie mache ich es? Muss man die Rechte klären? Dann muss man sich überlegen, wann bringe ich es raus? Man muss es gestalten. Das kann ich dann eben selber machen, weil ich das halt mal gelernt habe. Das heißt, da spare ich mir halt auch ein bisschen Geld, weil ich das nicht outsourcen muss. Dann muss man Werbung machen, muss auf die Buchhandlungen zugehen, muss einfach so diese ganze Marketingmaschinerie in Gang setzen, um möglichst viele geneigte Leserinnen und Leser dann dafür zu begeistern.
Ist vielleicht gerade ein bisschen untergegangen, aber du hast deinen eigenen Verlag gegründet. Mehrmals schon, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ja.
Magst du das vielleicht kurz erklären?
Also ich sage immer launig, den ich jetzt gerade momentan habe, das ist der vierte Verlag. Die Zählung muss man natürlich jetzt ein bisschen mit einem Augenzwinkern betrachten. Den ersten Verlag habe ich wirklich als als Jugendlicher eigentlich gemacht, wo ich sozusagen wirklich dann eben gemerkt habe, so okay, das ist ja ganz cool. Mein Vater hat ein Kopiergerät, dann habe ich irgendwie selber halt so Collagen gemacht, Texte geschrieben und habe das alles halt dann schnell so ein bisschen so als kleine Heftchen zusammenmontiert und dann dachte ich mir, okay, dann musst du halt ein Label draufkleben. Und das war so ein bisschen so mein erster Verlag, ne? Also erster in dicken Anführungszeichen. Dann gab es, der war dann schon durchaus ein bisschen ernster zu nehmen, ein Verlag, den ich damals, wo ich in Leipzig war, gegründet hatte, der hieß Todpunkt Verlag. Da habe ich ein Satiremagazin gemacht. Das Satiremagazin hatte damals den Untertitel Magazin zur Verbreitung von Unwahrheiten, also es war vor 10 Jahren. Da sieht man mal, da war ich also meiner Zeit weit voraus. Ne? Heute ist es weltweite Bewegung, damals war es nur ein Satiremagazin. Und die Idee war erstmal, dieses Satiremagazin zu etablieren und dann aber auch einfach satirische Bücher als Nebenlinie rauszubringen. Ich muss aber einfach gestehen, ich hatte damals so gar keine Ahnung, wie das Verlagswesen funktioniert. Ich wollte es halt machen, aber keine Ahnung gehabt, wie es geht und auch mir keine Zeit genommen, das rauszufinden. Und dann ist das Ganze natürlich abgeschmiert.
Und hast du dein eigenes Magazin gemacht, WWK Kraus?
Genau, ja. Und das war natürlich schon auch gut, weil man hat eine ganze Menge dabei gelernt und eine ganze Menge erfahren. Und
absolut.
Ich habe auch in Sachen Layout damals vieles ausprobiert, wo ich dann sagen kann, okay, vieles hat funktioniert, manches gar nicht. Also das war sicher ein gutes Spielfeld, um mal Erfahrungen zu sammeln und um auch zu merken einfach, ach, guck mal, so geht's also nicht. Aber die Idee, einen Verlag zu machen und damit auch einfach Menschen zu ermöglichen, ihre Texte rauszubringen, das hat mich nie losgelassen. Und dann habe ich hier in Ulm immer wieder dann Ausschau gehalten nach Menschen, mit denen ich das machen könnte und habe dann 2015 den Rasmus Schöll von der Aegis Buchhandlung getroffen. Und das war dann so dieser Mensch, der dann gesagt hat, ja okay, lass uns dieses Abenteuer mal zusammengehen. Und dieses Abenteuer haben wir dann 5 Jahre lang zusammen auch gemacht. Und jetzt seit 2020 habe ich sozusagen meinen 4. Verlag, den ich jetzt tatsächlich ganz alleine mache. Und das läuft jetzt aber auch ganz gut, weil jetzt weiß ich genug, wie man es machen muss. Und das ist die Edition Hibana. Und ja, wie jeder junge Vater bin ich sehr stolz auf das Kind.
Das merkt man. Ja gut, und gerade wenn es das 4. Nun gut, wir haben gerade drüber gesprochen, über Kafka illustrieren. Du suchst dir sicherlich nicht die einfachsten Texte dafür aus und vermutlich auch mit die interessantesten. Wie funktioniert sowas? Wie ist dieser Prozess, sich mit einem Buch zu beschäftigen, mit einem Text zu beschäftigen und das dann in Grafiken umzusetzen?
Ja, das ist eine tolle Frage. Das frage ich mich nämlich auch ständig wieder. Weil es tatsächlich manchmal so ist, dass es Texte gibt, wo man sagt, okay, die sind so reich an Bildern, dass es eigentlich ja gar keine Bilder dazu braucht. Also bei Kafka ist es ja eigentlich so. Ja? Eigentlich muss man sagen, so wenn Kafka diesen Käfer beschreibt, der da hundselend in seinem Zimmer vor sich hin krepiert, da brauchst du kein Bild mehr dazu eigentlich. Außer man sucht ein bisschen einen anderen Zugriff dazu, ja, und sagt, okay, ich zeige jetzt halt vielleicht nicht unbedingt den Käfer, wie er auf dem Rücken in dem Zimmer liegt, also genau das, was ich im Text gerade gelesen habe, sondern ich versuche vielleicht psychologisch was rauszukitzeln oder einfach noch eine Dimension zu zeigen, die man beim Lesen des Textes vielleicht nicht sofort gesehen hat. Oder ich mache es vielleicht so, gerade bei historischen Texten ist es ganz spannend, ich habe jetzt von Voltaire zum Beispiel Micromegas illustriert. Das ist ein sehr alter Text und ich habe versucht, dann so eine Mischung zu machen aus modern und historisch. Also ich habe so ein bisschen Illustrationen gemacht, die so ein bisschen so diese Kupferstichtechnik aus der Zeit Voltaires aufnimmt, aber gleichzeitig halt irgendwie auch diese schräge psychedelische Kunst der 70er Jahre. Und das dann so ein bisschen so als Melting Pot. Ich glaube ganz grundsätzlich, wenn man sich überlegt, wie mache ich Bilder zu einem Text, natürlich geht man erstmal entlang der eigenen Emotionen und sagt sich einfach so, welche Stelle hat mir jetzt am besten gefallen. Dann sortiert man es ein bisschen durch, dass man sagt, so was sind denn hier vielleicht auch so bestimmte Schwerpunkte. Ja, da gibt es vielleicht so eine Stelle, die ist besonders lustig. Dann sollte ich die vielleicht mal mir für ein Bild merken. Und dann gibt es vielleicht eine Stelle, die ist besonders traurig. Oder das ist hier vielleicht so der Turning Point in der Geschichte, wo man dann was dazu machen könnte. Dann so die letzte Stufe ist eigentlich, dass man dann überlegt, so jetzt denke ich es einfach vom Cover über das Vorsatz- und Nachsatzpapier bis hin eben dann zu den Einzelillustrationen einfach nochmal durch, was will ich eigentlich mit den Bildern erzählen. Und welchen Kommentar möchte ich vielleicht über die Bilder, über die Illustrationen zu dem Text machen. Und ich gehöre da vielleicht jetzt schon zu den ein bisschen unbequemeren Typen, die dann halt einfach sagen, naja, ich halte mich halt auch nicht immer sklavisch an den Text, sondern ich mache vielleicht etwas, was ich in dem Text sehe, was vielleicht jemand anderes in dem Text so nicht sieht. Aber das ist dann die Illustration eben ein Angebot einer Sichtweise, das man wahrnehmen kann oder nicht.
Also im Grunde nicht so quasi zu denken, man möchte mit dem Text in der Ausdruckskraft der Bilder konkurrieren, sondern vielleicht ja seine eigene Stimme, seine eigene Sichtweise dazu geben.
Ja, genau. Ich glaube, es wäre auch ein Fehler zu konkurrieren, weil das könntest du eh nicht, weil also ich meine, wenn du einen guten Text hast, dann ist der gut, so wie er ist, und dann kannst du da mit dem Bild, mit der Zeichnung, mit der Illustration auch nichts mehr on top drauf bringen. Aber was du natürlich schon machen kannst, ne, also ich sag's mal so, ne, wenn du mit der Braut am Altar stehst, dann macht's natürlich schon einen Unterschied, ob die Braut ein schönes Kleid anhat oder ob sie halt in Ökolumpen rumläuft. Ne? Also das ist schon ein bisschen so der Unterschied. Und ich sag halt einfach so, ich sorge dann dafür, dass ein besonders schönes Kleid dann nochmal da vorhanden ist. Das mache ich dann als Illustrator. Oder halt jetzt bei dem Kafka-Text Der Bau, das wird natürlich schon so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge, das muss ich schon sagen. Weil da steckt natürlich psychologisch so vieles drin, ne? Da kann man dann schon sagen, so okay, also vom Horrortrip über vielleicht tatsächlich eine ganz, ganz physische Erfahrung in einem Berg oder in einem Bergwerk eingeschlossen und verschüttet zu sein, über Erfahrungen einfach von Klaustrophobie und Enge allgemein bis hin eben wirklich zu, also einfach Drogentrips oder so. Ne? Da kannst du so viel reinbauen und da versuche ich jetzt mal tatsächlich quasi all diese Facetten ein bisschen abzuspazieren.
Jetzt, was mich persönlich total interessieren würde, wie ist es, wenn du dir ein Buch zur Hand nimmst mit einem Text, mit Illustrationen? Wie ist das als jemand, der beide Seiten kennt, sich beides zu vergleichen? Und denkst du dir manchmal, das wäre vielleicht mehr aus einem Guss gewesen, wenn das derselbe Mensch gemacht hätte?
Du meinst jetzt, wenn tatsächlich die Autorin oder der Autor selber auch die Bilder dazu beigesteuert hätte, oder?
Ja, oder macht das vielleicht einen Unterschied? Wie blickst du auf so, auf wo das eben, wenn grundsätzlich, wenn Texte einem Illustrator dann gegeben werden und dann man sieht dann das Ergebnis?
Also, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt für andere was illustriert habe, also das beschränkt sich meistens darauf, dass man dann sagt, so man macht eben dann ein Covermotiv zum Beispiel für deren Buch. Da war oft ein bisschen Überraschung dabei, weil es dann hieß, ach guck mal, das hätte ich jetzt so nicht gemacht, aber gefällt mir gut. Und ich kann schon tatsächlich, das soll jetzt gar nicht eingebildet klingen, aber ich kann doch tatsächlich sagen, dass es bisher immer so war, dass alle dann am Ende gesagt haben, also die Autorinnen und Autoren, je länger sie es angucken, desto besser gefällt es ihnen. Und am Ende sind sie dann immer ganz happy, weil ich natürlich dann versuche, sozusagen zur Seele des Textes vorzudringen. Also nicht einfach so oberflächlich was zu nehmen, wenn es jetzt heißt, was weiß ich, so wie im Klappentext, eine Familie fährt an die Côte d'Azur und genießt den Sommer. Ne? Und dann könnte man jetzt sagen, naja, dann macht man halt irgendwie so ein einfaches Bild, Küstenszene, Südfrankreich oder so, ne? Das kann man machen, das kann auch alles sehr effektiv sein. Man kann es natürlich anders machen und einfach sich sagen, naja, was ist die menschliche Geschichte, die erzählt wird und wie kann man das in Bilder fassen? Aber grundsätzlich muss ich sagen, und das ist ja dann eben der Grund auch, warum ich Bücher sammle und manche Texte irgendwie 10 oder 20 Mal dastehen habe, weil die halt bei jeder neuen Illustration irgendwie wieder nochmal einen anderen Aspekt oder eine andere Wirkung bekommen. Und es gibt einfach so großartige Illustratorinnen und Illustratoren, also gerade auch unter den jungen Künstlern gibt es momentan ganz viele, wo ich mir denke, wow, also da gibt es echt eine Masse Talent da draußen und ich freue mich dann, dass ich das sozusagen einmal als ganz normaler Buchkäufer unterstützen kann, aber manchmal kennt man die Leute auch und dann kann man ihnen auch mal eine Mail rüberschicken und sagen, hey, finde ich eine echt tolle Arbeit. Und das muss ich natürlich sagen, das ist auch ein Ansporn, nicht nachzulassen, weil man einfach sagen muss, so, da, du bist nicht der Einzige, der es macht. Es gibt verdammt viele gute Leute da draußen und innerhalb dieses Reigens muss man sich dann bewähren.
Und gerade schon, du hast gerade schon erwähnt gehabt, wie gern du in so schöne Buchhandlungen gehst, die wie, ja, im Grunde wie an einem Plattenstand zu treten. Und ich glaube, man kann auch ein bisschen sagen, du engagierst dich auch ein bisschen, die Kulturszene und gerade die Literaturszene hier in Ulm zu unterstützen. Du hast zum Beispiel, du bist beteiligt bei den Literaturwochen Donau.
Ja, das habe ich sogar ins Leben gerufen. Weil ich, das war 2012 in der Griesbad-Galerie und na, ich habe ja sozusagen diese beiden Kanten, also Literatur und Kunst, und ich war damals eben im Kuratorium der neuen Griesbad-Galerie und das hat damals noch Martin Leibinger geleitet und Martin hat mich damals sozusagen damit an Bord gekriegt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache alles mit, ich bin bei allem dabei, aber ich will hier auch ein Literaturangebot machen, und er ist es auch mitgegangen. Und dann haben wir das gemacht und die erste Literaturwoche war, noch nicht der große Erfolg, ne? Also jede Veranstaltung, da saßen so irgendwas zwischen 5 und 10 Leuten drin. Aber wir haben es dann halt durchgehalten. 2014 kam dann Rasmus Schöll dazu. Seitdem haben wir das dann zu zweit gemacht und so haben wir die Literaturwoche weiter und weiter entwickelt.
Ja, und in diesem Jahr zum 10. Mal.
Dieses Jahr zum 10. Mal. Aber man muss natürlich auch tatsächlich sagen, es ist tatsächlich jetzt durch Corona extrem schwierig geworden. Und ja, ich sage das jetzt auch mal, ihr könnt es ja dann rausschneiden, wenn man es nicht sagen darf. Aber wir machen das ja rein ehrenamtlich und mit einem sehr, sehr kleinen Budget. Also ich würde mal behaupten, das, was wir da als Budget für diese komplette Literaturwoche Donau haben, da würden die wahrscheinlich bei der Lit Cologne irgendwie nur drüber lachen und sagen, naja, davon bezahlen wir das Buffet für einen Abend. Also es ist schon echt schwierig geworden, das Ding überhaupt noch zu denken und weiter am Leben zu halten. Und es braucht da tatsächlich, glaube ich, finanziell, um sowas in die Zukunft zu bringen, einen völlig anderen Ansatz. Das hat man jetzt auch bei vielen anderen kulturellen Einrichtungen gemerkt, dass jetzt einfach durch Corona, es sind viele Leute weggeblieben, aber auch im Sponsoring-Bereich hat sich wahnsinnig viel verschoben. Also ganz viele Sponsoren sind einfach auch ausgefallen, sind nicht mehr dabei. Aber gerade das könnte eigentlich jetzt ein Grund sein, zu sagen, jetzt erst recht nochmal angreifen, erst recht dranbleiben und einfach gucken, dass man gute Literaturangebote hier nach Ulm und Neuern bekommt.
Ja, du sagst ja, das ist das Faszinierende. Es gibt so viele Kunstwerke und Künstler, die diese Förderung verdienen würden. Wenn du jetzt da reinblickst, wie geht's der Indie-Literaturszene in Ulm?
Also hier auf regionaler Ebene kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil natürlich das eine sehr überschaubare Szene ist und ich sagen würde, wir haben hier nicht so viele Akteure, die tatsächlich davon leben müssen. Wenn man es jetzt aber deutschlandweit betrachtet, dann muss man halt schon sagen, wir haben jetzt so eine Tendenz, dass halt leider sehr, sehr viele Festivals, sehr viele Auftrittsmöglichkeiten für Autorinnen und Autoren flachgefallen sind. Es gab zwar diese Neustart-Kulturhilfen, die aber oft, sage ich mal, in Richtungen auch gegangen sind oder wo Förderungen in Richtung gegangen sind, die jetzt nicht unbedingt denen geholfen haben, die es vielleicht am dringendsten gebraucht hätten. Es gibt ganz viele Vereine und Initiativen, die da, glaube ich, jetzt auch einfach nochmal ihre ganze Planung umstoßen müssen, weil sie merken, so wie wir das bisher immer gemacht haben, verlässlich machen konnten, so geht es nicht weiter. Also es ist gerade sehr schwierig und dann kommt jetzt natürlich noch hinzu, ne? Also wenn du Bücher druckst, brauchst du Papier und die Papierpreise sind ja sowas von explodiert, weil diverse große Online-Anbieter für jeden kleinen Furz, den sie dir schicken, irgendwie ein Riesenpaket und nochmal drumherum Papier und alles brauchen. Also da wird so riesig Papier verschossen, was dann eben nicht mehr für den Buchdruck vorhanden ist, dass jetzt tatsächlich einfach Verlage sagen, so, wir können nicht mehr so viel Bücher drucken wie bisher, weil wir es uns einfach nicht mehr leisten können. Und auch das Thema Verlagsförderung, sämtliche Länder rings um uns rum, Österreich, Schweiz, Frankreich, alle haben eine Förderung für unabhängige Verlage. Und Deutschland tut ein bisschen so, naja, Verlage sind ja Wirtschaftsunternehmen und die sollen halt ihr Geld einspielen. Wenn sie es nicht können, naja, dann gehen sie halt drauf, dann ist es auch egal. Und das finde ich schon heftig, so diese Wurstigkeit so einer gewissen Szene gegenüber, die man da beobachtet, finde ich sehr schwierig. Es wird natürlich so aus der Politik gerne so dargestellt, als würde man sich irre bemühen, aber ja, hinter den Kulissen sieht es ein bisschen anders aus.
Jetzt, was mich noch interessieren würde, wir haben es vorher ein bisschen gehabt, dieses Knistern, wenn man die Nadel dann eben auf diese Platte setzt, bevor es losgeht, diese die Romantik beim Kunstgenuss. Es gibt ein Buch von dir, das heißt Wirklichkeit endet an der nächsten Ecke und hat einen Untertitel, ich lese dir mal in Gänze vor. Der wahre Bericht über die Entstehung und Vernichtung des einzigen Lexikons zur Beseitigung der modernen Ratlosigkeit, ungeschönt in Worte gesetzt, von Florian L. Arnold. Das Fabulieren, ist das in der Literatur das, was man macht, wenn man die Nadel auf die Platte setzt und die Vinyl kauft, anstatt sich die MP3 anzuhören?
Das ist eine saugeile Vorlage. Es könnte jetzt fast schon das Schlusswort sein. Genau das. Das ist eigentlich so tatsächlich das, was ich mir wünsche, wenn Leute meine Bücher aufmachen, dass sie irgendwie sagen so, okay, das ist nicht das Übliche. Das ist ein bisschen was Spezielles, was Besonderes. Es kratzt vielleicht auch ein bisschen, ja, so wie bei einer alten Platte, wo so ein paar Kratzer drin sind, wo man dann vielleicht auch zwischendurch mal so ein Kratz, Kratz oder irgend sowas hört, ne, wo man sich dann sagt, aha, da ist irgendwas ein bisschen irregulär, ein bisschen merkwürdig. Ich habe mal kürzlich in einem Interview gesagt, weil da wurde ich gefragt, so was ist denn das, was du möchtest, was die Leser, welches Gefühl soll sich einstellen, wenn die Bücher lesen? Und da habe ich gesagt, ja, wenn die so ein leichtes, aber angenehmes Schwindelgefühl haben, ne? So wie bei einer Achterbahnfahrt oder so, wo man sagt, ja, es ist gerade schon heftig, aber ich genieße es auch, dann ist, glaube ich, so alles erfüllt. Und da muss ich vielleicht noch eines sagen, die Wirklichkeit endet an der nächsten Ecke, da bin ich dem Verleger, dem Axel Dielmann, auch echt dankbar, dass der das gemacht hat, weil das ist ein echt schräges Buch, echt skurril, echt experimentell. Also ich habe das auch 10 Jahre lang von Verlag zu Verlag getragen und ein Verlag hat es dann in stark gekürzter Fassung gemacht, da war ich aber damals sehr unglücklich, weil im Prinzip die komplette Rahmenhandlung weg war und auch die Illustrationen nur zu einem Teil genommen werden konnten. Und da bin ich also echt begeistert, dass das jetzt sozusagen ungekürzt, Uncut, Directors Cut und so weiter jetzt erschienen ist und richtig schön als Hardcover mit Lesebändchen, also alles, was sozusagen wie bei der Platte, wenn man sie aus der Papierhülle nimmt, so raschel, raschel und so weiter, da ist jetzt alles dabei, was ich mir immer gewünscht habe. Also ja, wenn man mal tatsächlich was sehr Spezielles im Bücherregal stehen haben mag, dann kann man sich das Ding gerne mal herlegen.
Ja. Vielleicht, da kann man wahrscheinlich diese Synthese zwischen Text und Grafik auch sehr gut beobachten. Eine Frage, die mir da gerade gekommen ist, hat die Literaturlandschaft genug Mut zum Fabulieren?
Es kommt ein bisschen darauf an, welchen Teil der Literaturlandschaft man sich anguckt. Ich würde sagen, soweit es die unabhängigen Verlage betrifft, da gibt es noch Freiräume, da gibt es noch Verlage, die sich was Besonderes trauen. Ich sage es aber mal so, je größer natürlich der Kostendruck ist, den ein Verlag spürt, und das ist, wenn dann ein Verlag mal eine bestimmte Infrastruktur aufrechterhalten muss mit so und so viel Angestellten und so weiter, dann können die natürlich, das kann ich auch verstehen, dann können die schlecht Bücher machen, wo sie sagen, wir können gar nicht abschätzen, wie die laufen, sondern man muss ja einfach eine Kalkulation aufstellen, muss ja sagen, okay, ich gehe mal davon aus, dass ich von dem Titel 1000 Stück verkauft kriege, mindestens, ja. Und darauf basiert ja dann die ganze Kalkulation, dass man dann sagt, so, wie viel Stück drucke ich davon, wie viel darf mich das im Druck kosten, wie viel kann ich für die Werbung ausgeben und so weiter. Ich glaube aber tatsächlich, wenn ich so ein bisschen in die Vergangenheit gucke, ich glaube, wir hatten auch schon mal spannendere Zeiten. Also Zeiten, wo wir sehr viel schrilleres, verrückteres, unangepassteres Zeug gemacht haben, wo die Verlagslandschaft tatsächlich noch mehr Rock'n'Roll war. Momentan ist es manchmal ein bisschen sehr Kammermusik, also sehr brav, sehr angepasst, sehr, wir gucken mal, was das Publikum möchte. Ne? Und ich meine, wenn das Publikum nach Vampiren schreit, dann hat jeder Verlag auf jeden Fall schon mal 5 Vampirtitel im Programm. Wenn das Publikum als nächstes Bücher über Schneeschippen haben möchte, dann hat jeder Verlag Bücher über Schneeschippen im Programm. Das ist natürlich kommerziell begründbar, alles klar. Aber wenn ich manchmal so gucke, was gewisse Verlage, die heute hochseriös daherkommen, was die für vogelwilden Scheiß gemacht haben in den 70er und 80er Jahren, dann denke ich mir, ah, das hätte mir gut gefallen. Da hätte ich, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen besser reingepasst, weil da waren wirklich echt irre Typen unterwegs und da wurden teilweise auch echt Stoffe veröffentlicht. Die vermisse ich heute so ein bisschen so auch als Leser. Also deswegen greife ich dann öfter auch mal zu Sachen, die etwas älteren Datums sind, weil ich mir denke, die sind ein bisschen ausgerasteter als so heute. Heute vermisse ich manchmal so ein bisschen so auch so eine gewisse Angriffslust, sowohl auf Seiten der Schreibenden wie auch auf Seiten der Verlegenden, ja. Dass man auch sagt so, nee, wir müssen nicht jede Meinung vertreten und wir müssen auch nicht jedem entgegenkommen und wir können einfach auch ein bisschen unangepasst sein. Es gibt diese Verlage da draußen, die es machen.
Ja, ich habe, also ich auf deiner Website kann man auch ein bisschen reingucken in die Wirklichkeit und auch in das Buch. Auch in das Buch.
Eine gute Formulierung, ne? Da kann man in die Wirklichkeit schauen.
Das ist, ja genau, darum geht es ja ein bisschen.
Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht so so ein bisschen Merchandising betreibe und einfach sage, so ich habe so kleine Säckchen mit Papierschnitzeln drin und da steht dann draußen, außen drauf irgendwie ihr eigenes Stückchen Wirklichkeit für 2,50 oder in Flaschen gezogen oder vielleicht als Parfümflakon, dass man dann sagt, die Wirklichkeit zum Aufsprühen oder sowas. Also manchen, glaube ich, könnte das ja gut tun, ne?
Ich habe ein bisschen reingeguckt und das ist ja wirklich, also cool, der Text wild auf der Seite, immer wieder abgefahrene Illustrationen, ist total spannend. Es hat auch mein Interesse da geweckt. Ich musste ein bisschen, weil wir von wildere Veröffentlichungen gesprochen haben, es hat mich ein bisschen daran erinnert, als ich die Unendliche Geschichte gelesen habe. Und das ist dieses Buch, das dann auch vermutlich nur funktioniert, wenn man das als Hardcover in der Hand hat und die Schrift ist in unterschiedlicher Farbe. Mhm. Und das wurde einfach alles durchgezogen und dieses romantische, fabulierende, schwere und was einfach das Lesen auch dann als so metareferenziell einfach feiert. Ja. Und da waren auch alle nicht alle glücklich, als das veröffentlicht wurde. Aber ich finde, das ist dann zumindest für mich so ein Buch gewesen, so ein Titel, so eine Erfahrung, die einfach hängen geblieben ist. Und das ist ja, also Literatur kann ja mehr als sich gut verkaufen.
Das ist sogar ihre Aufgabe, weil wenn sich was gut verkauft, ne, Kochbücher verkaufen sich gut, das ist ja dann die eine Sache, das andere ist aber, berühre ich die Menschen damit? Ne? Und wenn du jetzt sagst, so Michael Ende hat dich berührt, war bei mir genau das Gleiche. Ich weiß noch, also bei mir war es tatsächlich auch Michael Ende. Es waren dann aber auch so abgefahrenere Sachen wie zum Beispiel Philip K. Dick, was ich gelesen habe, wo ich mir dachte, wie toll, dass es sowas gibt. Und wie toll, dass aber auch Menschen einfach sagen, es ist mir völlig egal, wie viel ich davon verkaufe, sondern ich muss das jetzt einfach machen, ich muss es durchziehen. Und dass diese Möglichkeit zu sagen, ich kann mich in diesen Welten aufhalten, ich kann durch diese Welten durchwandern und das aber auch irgendwie in Einklang bringen mit meiner Realität, indem ich sage, ich befasse mich damit, ich mache das zu meinem Beruf, das ist was ganz Großartiges. Und wenn ich jetzt so mir überlege, ja, was du gerade so gesagt hast mit, man muss es dann durchziehen, das ist richtig. Also wenn ich dann sage, ich will sowas machen, dann muss ich es durchziehen. Und dann muss ich natürlich auch sagen, so, deswegen hat es halt eben gedauert, diese Wirklichkeit in dieser Art und Weise jetzt so, ist sie jetzt quasi 10 Jahre unterwegs gewesen, bis sie realisiert wurde. So viel Zeit brauchte es halt einfach, um dann eben einen Verleger zu haben, der gesagt hat, ja okay, keine Kompromisse, wir ziehen das so durch. Und ich weiß noch, ich habe dann in der Produktionsphase ihm gesagt, du, wir brauchen nochmal 4 Seiten mehr, weil ich habe da noch eine Idee. Weil es gibt dann an einer Stelle eine Aufforderung, klappen Sie jetzt das Buch zu, weil jetzt wird es gefährlich. Und das ist der letzte Satz auf der Seite. Und dann blättert man um und auf der nächsten Seite steht, Sie wurden gewarnt. Letzte Möglichkeit, jetzt das Buch zuklappen. Und dann weiter unten ist dann so ein Satz, okay, Sie wurden gewarnt. Und dann dieser Satz, Sie wurden gewarnt, wird dann quasi von dem Buntrand, von dem Beschnittrand aufgeschnitten. Man sieht dann noch so eine Hand, wo die Fingernägel dann wegfliegen und der Verleger musste dann sehr lachen, als er das gehört hat, und hat gesagt, okay, machen wir. Mein Gott, ja, dann brauchen wir halt nochmal 4 Seiten mehr. Ja, und das ist dann toll, wenn du dann einen Verleger hast, der dann sagt, okay, ich gehe diese ganzen schrillen Ideen und Einfälle mit, aber ein guter Verleger bremst dich natürlich auch und sagt, so, jetzt aber nicht zu viel machen. Ne? Also an der Stelle ist jetzt aber auch gut. Weil ich hatte ja dann schon noch eine Idee für einen Schluss und dann wollte ich noch irgendwas auf dem Vorsatz und sagt, nee, lass gut sein. Steckt jetzt genug drin, ne? Wir haben jetzt hier Rock'n'Roll mit allem drum und dran und so machen wir es jetzt. Ne? Und dann haben wir halt noch überlegt, dann gab es noch eine Spezialausgabe mit Originaldrucken dabei, die man beim Verlag erwerben kann und die sind dann handsigniert und alles Mögliche und man kann die sogar im Verlag selbst persönlich abholen und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge spannende Sachen, die da noch möglich sind. Und ich finde es einfach toll, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, ich hab Lust auf was Schräges und Skurriles.
Es gibt eine ganze Menge Sachen, die möglich sind. Und ich meine, was für die einen eine Warnung ist, ist für die anderen vielleicht eine Empfehlung. In dem Fall.
Ja, genauso war es gedacht, ja. Genau.
Florian Arnold schreibt, zeichnet und verlegt Bücher, in denen man sich verlieren kann, die leise knistern, die Rock'n'Roll sind und in denen man die Wirklichkeit sehen kann. Und er ist heute bei uns hier gewesen im Donau 3 FM Weihnachtsmarktstudio. Vielen Dank.
Ich sage auch ganz herzlichen Dank.